Hallo Mike und schön, dass ich mit bei dir auf der Wache sein kann.
Ja, die Ehre hast du. Ich habe es dir erlaubt. Du als mein Wachleiter darfst heute mal hier bei mir auf Arbeit
genau,
sein.
Genau, einfach Steppvisite machen, mal gucken, wie sich der Mike so entwickelt, ja, wie sein Arbeitsmoral ist. Die ist jetzt gerade nicht so hoch, weil ich habe einfach Frühstück mitgebracht.
Genau, und deswegen steht es auch fest, dass ich das Frühstück nutze als Pause.
Ja, was gibt es natürlich typischerweise auf so einer Rettungswache? Die sogenannte Maurermarmelade. Ja. Ja, das, wie hast du es gesagt? Das Frühstück der Arbeiterklasse. Kannte ich auch noch nicht, ja.
Ich finde es immer super. Ja. Ich liebe Matt. Man muss ja echt aufpassen, dass wenn das anschlägt, dann bist du ja gleich dabei.
Ne? Ja, ist einfach so. Aber es gibt auch noch Eiersalat, es gibt auch noch Schnittkäse. Also du wirst heute hier verwöhnt und ich glaube, unserer Notärztin geben wir auch was ab, oder?
Ja, die war lieb bis jetzt.
Ja, ich glaube auch. Okay, was Mike alles so erlebt hat und das Thema Reanimation und vieles andere drumherum und eure Fragen aus Instagram, genauso wie aus E-Mails, die packen wir euch heute in Folge 21.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.
Ich finde das eigentlich immer wieder schön, auf einmal am Mikro zu sitzen, Kopfhörer aufzusetzen, sich selbst zu hören. Man hat sich jetzt so in das Studio gewöhnt, aber ehrlich, das geht hier auch.
Irgendwie. Ich finde unseren Schulungsraum hier in der Wache 3 super. Also wir könnten das hier einfach aufgebaut lassen. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch Lust. Wir lassen das Mischpult einfach an und vielleicht kriegen wir noch eine Folge durch andere Kollegen zusammen und wir sitzen gar nicht dran. Nein, natürlich, wir bauen nachher alles wieder zurück. Nur mal so an die Feuerwehr. Ja, ist natürlich alles nachher wieder weg. Aber es gibt so Ausnahmesituationen, da muss man einfach das Studio mit in die Wache nehmen und darauf hoffen, dass der andere Kollege einfach keinen Einsatz bekommt. Und in diesem Fall ist es mal der Mike, der dieses Mal im Einsatz ist. Ja.
Irgendwas ist ja immer. Ist und jetzt bin ich hier seit ein paar Tagen mittlerweile, habe meine ersten Dienste überlebt, wollte ich gerade sagen. Aber bis jetzt war es ja gut. Also der erste Tag mit dir war auch der einsatzreichste.
Stimmt, oder?
Das muss ich mal so sagen.
Auf dem RTW auch, ne? Die fahren einfach auch mehr als ein NEF, möchte man meinen.
Wobei wir schon gut losgelegt haben, finde ich.
Richtig. So, und wir haben ja hier ein bisschen Frühstück, haben wir ja gerade schon gesagt. Ich habe mir auch so ein Mettbrötchen genommen. Bist du so Mettbrötchen pur oder bist du eher mit Zwiebeln oder?
Zwiebeln, Pfeffer, alles.
Ja, Salz, Pfeffer muss mit drauf sein. Ja. Das geht bei mir jetzt hier auch erstmal drauf. Und dann werde ich auch mal kräftig reinbeißen. Ja, ihr könnt uns ja auch mal sagen, was gibt's bei euch eigentlich immer zum Frühstück auf der Wache? Oder seid ihr eher so die Frühstückslosen? Gibt's ja auch Menschen, die sollen ja ohne Frühstück klarkommen, ne? Geht bei mir gar nicht.
Ich bin auch gerade ein bisschen froh, dass wir keine Kamera anhaben, weil Matt, das verfängt sich immer so ganz nett in den Zähnen.
Ist so.
Und dann fängt man so an rumzupulen.
Ich dachte, die Chance nutzen wir einfach mal, wenn die Kameras aus sind. Einfach mal Matt mitnehmen, ja.
In diesem Sinne, guten Appetit. Hört uns kurz beim Essen zu.
Ja, lecker. Auf jeden Fall super. Von dem Bäcker unseres Vertrauens. Herrlich. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Wir haben wieder ganz viele Nachrichten von euch bekommen auf Instagram. Oh, jetzt muss ich aber wirklich schmatzen. Und da hat der Henrik zum Beispiel geschrieben auf Instagram, könnt ihr vielleicht mal über die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr sprechen, also Rettungsdienst, Feuerwehr, wenn das möglich wäre. Das ist natürlich möglich. Mike, du als freiwilliger Feuerwehrmann, wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst so?
Also was ich jetzt von meiner Feuerwehr aus sagen darf, es ist immer total angenehm, total schön. Beide vervollständigen sich ganz gut und jeder weiß auch, dass der andere auch nur seinen Job macht. Generell mag ich es sehr gerne, mit der Feuerwehr zu arbeiten. Bin es auch in den letzten 8,5 Jahren, habe ich es immer genossen, weil wir dort, und man muss jetzt sagen, das wird jetzt keine Kritik in den nächsten paar Sätzen, aber weil wir dort immer mit freiwilligen Feuerwehrleuten gerettet haben. Das heißt, es gab vor Ort absolut null Kompetenzgerangel.
Willst du jetzt also gegen die Berufsfeuerwehr sprechen, oder?
Nein, gar nicht, weil ich auch genau weiß, auch dass die Zusammenarbeit mit den Leuten hervorragend ist. Man muss sich aber auf was Neues einstellen. Also vor allem ich. Weil auf einmal heißt es ja nicht mehr der Orgel vor Ort, sondern jetzt kommt der A-Dienst oder der B-Dienst um die Ecke und leitet den Einsatz. Und
oder das in manchen Bereichen auch der C-Dienst.
Oder genau. Der C-Dienst. Und das ist für mich einfach neu und daran muss ich mich gewöhnen.
Gerade in der Stadtrettung hast du jetzt viel mehr mit Berufsfeuerwehr auch zu tun, sei es im First Responding, aber eben auch in der Tragehilfe beispielsweise oder auch bei Verkehrsunfällen. Und es ist ja nun mal so, dass wenn man mit einer Berufsfeuerwehr zusammenarbeitet, die Jungs und Mädels da ja auch einfach sicher auf jeden Fall kommen zum Einsatz. Bei Freiwilligen ist ja immer so, gerade so am Tage, wenn alle arbeitstätig sind, weiß man nicht, ob man, wenn man auf dem Land eine Tragehilfe anfordert oder die Feuerwehr an sich, ob dann auch gleich die Kameraden und Kameraden aus dem nächsten Nachbarort kommen. Deswegen wird ja auch oft in mehreren Kreisen alarmiert, in der Hoffnung, da kommt was zusammen, oder?
Genau, so läuft das eigentlich auch. Und ich weiß zum Beispiel, in Tessin, da wo ich einfach gearbeitet habe, da haben viele Feuerwehrleute im Bauhof mitgearbeitet oder im Rathaus. Und die hat natürlich immer eine Freistellung. Und da gibt es auch einen Kollegen, der eigentlich in unserer Feuerwehr ist, aber der in Tessin im Rathaus arbeitet und der im Einsatzgeschehen spontan die Feuerwehr wechselt. und mhm. einfach mit der Tessiner Feuerwehr losfährt. Und es funktioniert. Es gibt einfach ein Agreement, geht ein Alarm, darf der natürlich los und wird entbunden von seinen Aufgaben.
Das ist immer so das große Problem. Manche Arbeitgeber davon ist zu überzeugen, hey, was ist jemand, der aus der Freiwilligen Feuerwehr ist oder im Katastrophenschutz arbeitet, und wenn da ein Alarm kommt, ist das schon wichtig. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht immer so gut läuft, wie jetzt zum Beispiel da im Rathaus oder sowas, dass da einige Kollegen nicht freigestellt werden.
So gut läuft das nicht. Also ehrlich, ich habe mich lange zu diesem Gesetz nicht mehr belesen. Aber mein letzter Stand ist, rein arbeitstechnisch, rein arbeitsrechtlich wird nichts passieren. Mhm. Wenn der Kollege oder der Kamerad geht zum Einsatz, wenn es auch einfach wirklich eine Bedrohungslage, Brand, ne, schwerer Verkehrsunfall mhm. und so weiter, wenn es das alles ist, dann geht er halt einfach los, steigt aus sein Feuerwehrauto und ab dafür. Mhm. Wenn natürlich aber auch der Weg zum Gerätehaus nicht irre weit ist.
Ja,
das ist immer das Entscheidende.
Aber jetzt hat ja natürlich der Arbeitgeber quasi auch einen Verlust. Ne? Also der Arbeiter mhm. ist nicht vor Ort. Und
den kann er sich zurückholen.
Ah ja.
Das heißt, wenn das alles einfach mal geklärt ist im Vorfeld, und ich finde ja, Kommunikation ist da eine sehr tolle Sache, sagt, hey, ne, es kann passieren, dass ich mal einen Einsatz habe, mhm. Geld kriegst du dann von den und den Leuten wieder, einfach blöd, fertig.
Ich erinnere mich daran an ein Schreiben damals, als ich im Katastrophenschutz angefangen habe, da war ich noch 16, 17, und das haben wir dann unseren Arbeitgebern auch vorgelegt, sofern einer da schon vorhanden war, mhm. Wo eben auch so eine Hilfe dran stand, kann man auf jeden Fall immer überall einrichten, dass, hey, du bist jetzt in der Freiwilligen Feuerwehr, nimm das mit zu deinem Arbeitgeber, um ihn auch aufzuklären, hey, der wird alarmiert, aber du bekommst dafür Kompensation, ne, genau. dafür, dass der ausfällt. Und das wissen, glaube ich, viele nicht. Und das würde wahrscheinlich die Argumentation leichter machen, wenn man sagt, hey Chef, ich habe gerade einen Alarm, ich muss los.
Richtig. Und mhm. die meisten, das klappt gut. Also jetzt bei mir wäre es natürlich schwierig oder jetzt sowieso, ohne Frage. Aber ich kann halt auch schlecht mal Rettungsmittel verlassen, um dann in den Feuerwehreinsatz zu gehen. Das wird dann echt kompliziert.
Ja.
Ich würde fast sogar behaupten, es würde arbeitsrechtlich irgendwie durchgehen. Mhm. Aber man muss dann auch wirklich die Prioritäten sehen.
Ich glaube auch, dass das nicht ja. so gut wäre. Als dein Wachleiter ja. kann ich das jetzt nicht unbedingt unterstützen. Dass
und, jetzt, und ich bräuchte auch sehr lange.
Ja,
also auf jeden Fall. Das wäre auch eine lose Situation für alle Seiten. Von daher nein.
Ja. Also ich muss sagen, ich habe mit der Feuerwehr auch bisher super zusammengearbeitet. Zumal ja da auch ich viel mit der Berufsfeuerwehr, aber auch eben mit den Freiwilligen zusammenarbeite. Sei es bei Verkehrsunfällen, die Absicherung, die Mithilfe. Also die haben meistens dafür gesorgt, erstmal das Fahrzeug abzustellen, zu uns zu kommen. Braucht ihr Unterstützung? Da hat man immer meistens ein, zwei Kolleginnen und Kollegen schon abgestellt für uns, um uns auch uns zu unterstützen mit dem Material. Viele kennen sich auch aus, sind Rettungssanitäter, sind vielleicht sogar selbst Notfallsanitäter, können uns dahingehend unterstützen, wenn sie merken, die Absicherung der Unfallstelle und der Gefahr ist jetzt nicht so groß, dass wir alle Fahrzeuge von so einem Fahrzeug eben brauchen, alle Kollegen von so einem Fahrzeug brauchen.
Richtig.
Und super, ne? Auch bei Tragehilfe. Du musst den Kollegen und Kollegen meistens nichts erzählen mehr, wie wir jetzt hier vorgehen, wie eine Schaufeltrage funktioniert, Vakuummatratze, ein Kombi-Carrier, was auch immer. Dahingehend also immer super und von daher auch nichts. Es gab so ein, zwei Momente, wo ich schon sagen musste, also auch was du mit Orgel meintest, das Memo ist bei mir noch nicht so angekommen. Ich fahre mit dem NEF irgendwo hin, wir haben eine kleine Mannflage und dann kommt eben der A-Dienst und übernimmt quasi das Zepter und ich mit meiner Liste an Patienten und so weiter bin dann so ein bisschen raus und die RTWs werden losgeschickt und die Klinik steht da, wo sind meine RTWs? Ne, und hat der Orgel dann schon entschieden, da jemanden hinzuschicken. Da kommen dann manchmal auch Reibungen auf, aber das Gute ist, dadurch, dass man jetzt zum Beispiel auf einer Wache ist oder man eben einen kurzen Draht hat, klärt man das untereinander und dann ist das auch wieder gegessen. Also
das ist auch, ich finde, das muss auch im Einsatz einfach immer geklärt sein. Wenn ich jetzt, Vergangenheit, ne, das ersteintreffende Rettungsmittel war und einfach eine Verabsichtung mit dem Notarzt zum Beispiel oder mit meinem Kollegen auf dem RTW gemacht habe und irgendwann der Orgel dazu kam, dann sind wir zusammengeblieben. Es ist jetzt nicht so, hier sind die Papiere, viel Glück, sondern wir haben den Einsatz in der Regel sogar weiter zusammen gemanagt. Es sei denn, es muss jetzt eine Kapazität hergestellt werden, Transport oder eben Notarzt freigeschaufelt werden. Aber man hat sich trotzdem nicht sofort getrennt, weil in der Regel ist ja der als Erster da ist, hat die beste Übersicht. Mhm. Der guckt, was los ist, der fordert sämtliches Zeug nach und dann sollte es auch einfach so bleiben. Und da muss man dann auch sagen, Hierarchie hin oder her.
Ja. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, jetzt mal was Negatives, ist auch natürlich, dass einige Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr natürlich auch im Rettungsdienst arbeiten und das aber auch sehr selten, weil sie dann immer einmal bis zweimal im Monat irgendwie auf dem RTW gesetzt werden und dort arbeiten müssen. Und da kann man manchmal sagen, 100% kann man da nicht immer erwarten. Das ist einfach so. Wer nicht jeden Tag auf dem Rettungswagen arbeitet, der verliert leider auch an Kompetenz. Ich möchte nicht sagen, dass alle schlecht sind und alle nichts drauf haben, aber man dann doch schon aus der Übung gerät gelegentlich, wenn man dann doch nicht mehr so viele Einsatzdienste fährt und man dahingehend entweder mehr übt, um drinnen zu bleiben, oder sich irgendwann auch entscheiden muss, fahre ich jetzt doch lieber Feuerwehr. das sehe ich manchmal recht kritisch, wenn man eben zwei Sachen macht auf einmal und für beide angeblich 100% geben kann. Das kann ich nicht immer so nicht unterstützen, auch aus eigener Erfahrung heraus, ne? Privaten und so weiter. Du kannst nicht überall 100% geben, das ist einfach so.
Wobei ich das irre beeindruckend finde. Ne? Also zum einen dieses ganze Know-how der Berufsfeuerwehr, des Berufsfeuerwehrwesens.
Ja.
Und dann sind da noch einige von den Notfallsanitäter. Ich finde das mega beeindruckend. Ja. Und das meine ich auch so, wie ich sage. Ich finde aber das System, was jetzt gerade hier gefahren wird, eigentlich auch sehr angenehm, dass die wirklich auch Leute haben, die nur Rettung fahren, die also voll im Stoff sind.
Absolut.
Und eben dann, und ohne das herabwürdigen zu meinen ganzen Gegenteil, eben die Leute, Altassistenten oder Rettungssanitäter, die eben tagsüber mit Rettung fahren, nachts auf den Löschzug mit aufspringen oder umgekehrt. Das finde ich okay, das ist fein. Aber du hast dann trotzdem da irgendwie Leute, gerade Notfallsanitäter, der einfach eine super Kompetenz hat und das läuft. Also die haben sich hier lang wirklich was Gutes überlegt, finde ich. Das ist in einigen Berufsfeuerwehren in Deutschland noch definitiv anders.
Da muss man manchmal auch ein bisschen hinterher gucken. Ne? Was ich auf jeden Fall immer angenehmer finde an also einer Feuerwehrwache ist, man kriegt hier immer Essen.
Ja, das ist mega.
Es wird für uns immer mitgekocht. Wir sind eingeladen. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen so in Deutschland ist, wenn ihr mit der Feuerwehr zusammenarbeitet. Aber das ist immer ein schöner Vorteil. Man hat hier immer einen Sportraum. Man kann also auch mal auch Sport machen für unser Frühstück und so weiter. Kann man ja auch noch abarbeiten. Und es ist immer was los. Also manche mögen ja diese ruhige Wache, wo nichts passiert, wo der Hahn kräht und keine Ahnung, die Grillen zirpen. Ich finde es immer gut, wenn man hier ein bisschen Sozialleben drauf hat. Ne?
Du, und ich werde hier, hätte ich nie gedacht, aber ich werde hier zum 10-jährigen Jungen. Ne? Also ich gehe mit runter, wenn der ganze Löschzug einmal alarmiert wird und gucke mir an, wie die ganzen tollen roten Autos da losmarschieren. Das hat aber auch was Episches. Es tut mir leid. Es ist einfach so.
Ja, doch. Ich gucke auch mal raus. Wie so ein Erdmännchen immer. Oh, guck mal, da fährt die Drehleiter und so weiter. Und wir haben ja noch, die haben ja viel schöneres Spielzeug als wir. Wir kennen unser Spielzeug ja mittlerweile, aber diese riesen Geräte, diese teuren Geräte auch und so, das ist schon beeindruckend. Da wird,
weil du große Geräte magst.
Da schlägt das Gehetz. Ja, ich liebe große Geräte. Oh, Mike.
Sehr
wo wir gerade mal zu der lustigen Anfrage kommen, die du bekommen hast, bezüglich deiner Schuhe.
Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich dazu sagen sollte.
Das ist auch nicht meine erste Anfrage, die ich für sowas bekomme. Was stand denn da drin? Nochmal.
Man muss auch einfach sagen, dass ich dieses Thema immer ganz pragmatisch betrachte. Ich sage, jupp, wenn man so eine Anfrage kriegt, macht es halt, weil wenn man dafür Geld verdient. Nee, ich wurde einfach jetzt gefragt, ob ich denn nicht doch meine gebrauchten Hikes verkaufen möchte oder meine Socken. Ja, habe einfach erstmal gar nicht geantwortet.
Okay, also wir wollen keinen Fetisch verurteilen. Nein.
Nein, das ist, da darf auch jeder seinen Fetisch haben.
Ja. Also ich muss mal sagen, das Rettungsdienstgewerbe ist ein Gewerbe, in dem Socken und so weiter viel verbraucht werden. Ich glaube, wir können reich werden. Das ist ein neuer Zweig.
Nein, wäre ein neuer Zweig. Ich habe auch echt überlegt, vielleicht mache ich es sogar und spende das Geld einfach irgendwie an was Wohltätiges.
Okay, ja, gut.
Das wäre dann vielleicht noch
reden, so. Wenn das deine Schuhe sind, die du gekauft hast, kannst du das gerne machen.
Ja, das sind, ich glaube, wir haben da von meinen Schuhen geredet.
Wenn ich jetzt sagen würde, ja, mach, und das wären Schuhe, die ihr aber jetzt Eigentum in Anführungsstrichen von dem Arbeitgeber sind, dann muss ich dir dann als Wachleiter, glaube ich, sagen, ach, das geht leider nicht.
Also,
obwohl es auch interessant wäre, immer zu erklären, warum wir immer neue Schuhe kaufen müssen. Und wo das Geld dann bleibt. Also, das wäre schon cool.
Und der Mitarbeiter auf einmal mit einem Porsche vorfährt.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, nicht so gut zu erklären. Das sollte man also für diejenigen da draußen, die das gemacht haben, schwierige Sache. Ne?
Ja. Also, ich werde es nicht machen. Ich bin wirklich für viele Schandtaten offen und bin auch für jeden Spaß oder für jeden Scheiß zu haben.
Mhm.
Aber man muss auch mal eine Grenze setzen, glaube ich.
Ich glaube auch. Und deswegen, naja, gut. Nichtsdestotrotz wird es ja einige geben, die sowas auch noch machen. Aber ja, solche Anfragen kommen auch über Instagram, die sozialen Medien.
Ganz kurz auch, falls derjenige das hört, weil es war ja im Vorfeld eine kurze, normale Konversation. Ich meine das nicht böse. Und ich meine es absolut nicht beleidigend, sonst was, gar nicht. Aber nein, also ich mache es einfach nicht fertig.
Sorry. Keine Mike. Keine Mikes. Nicht Mikes, ja. Schön. Eine andere Frage war von noch von Möglich Sale auch auf Instagram. Sollte zu jeder Reanimation eine Feuerwehr automatisch mitfahren? Mm. Das ist eine gute Frage. Mm. Ne? Ich würde ja sagen.
Ich esse gerade noch.
Ja, also ich persönlich würde es empfehlen, wenn es im Raum steht, dass eine Reanimation hier gerade stattfindet, ja, warum nicht? Du brauchst nicht nur die Tragehilfe, du brauchst die Manpower. Ne? Alle zwei Minuten muss ja gewechselt werden, sollte gewechselt werden bei uns. Und das schaffst du, wenn du da erstmal zu zweit, nachher zu viert bist, auch nicht immer. Möchte ich, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Klar, es wird verlangt, aber andauernd ein Wechsel, während man eigentlich eine Intubation vorbereitet, da kommen wir drauf ein und so was. Brauchst du nicht, also Feuerwehr immer raus, ja, immer ran.
Und ich muss auch sagen, Gerade in ländlichen Bereichen. Warum denn nicht? Schick doch einfach einen LF mit von der Freiwilligen. Die lernen das einmal im Jahr zu drücken.
Und sind wahrscheinlich eher da.
Und sind wahrscheinlich sogar eher da. Ich würde sogar jetzt mal, ich muss mal kurz eine Schutzeinrichtung aufbauen vor Chris. Ich glaube, wenn du hier in der Stadt eine LF alarmierst zum Reha-Alarm, würde ich fast sagen, sind die auch schon eher da. Wenn ich sehe, mit welcher Geschwindigkeit die zum Auto rennen, ich bin jetzt auch zügig, ohne Frage. Aber so schnell komme ich nicht hinterher manchmal. Mhm.
Das stimmt schon, aber ich meine, wir rennen ja nicht als Rettungsdienst da, aber bei der Feuerwehr, da putscht man sich auf.
Ja, und vor allem die rutschen dann fix runter und dann sind sparen sich die Treppe einfach. aber das jetzt gar nicht mal so, mir geht's gerade wirklich in den ländlichen Bereichen, ist das in meinen Augen längst überfällig.
Ja.
Und wirklich überfällig. Sollen sie auch einen Alarm ohne Sirene auslösen? Mein Gott.
Genau.
Kostet kein was.
Solange wir auch keine First-Responder-Systeme großartig in diesen Regionen haben, und ich habe mir vorhin mal die Statistiken angeguckt, in welchen Bundesländern 100% sind, und wir in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel sind bei 13% Abdeckung von First-Responder-Systemen oder Ersthelfer-Apps, sorry, da muss ich hier ein bisschen, nicht First-Responder-System, sondern Ersthelfer-Apps, ne? Und das ist tragisch, finde ich. Ne? Schleswig-Holstein 100% beispielsweise ist voll mit dabei, also Chapeau dazu, Berlin und Brandenburg auch.
Stell dir mal vor, jede freiwillige Feuerwehr hätte ein AED.
Das wäre toll.
Alter.
Und ich muss sagen, die Kosten dafür sind nicht mehr so enorm wie früher, als wir AEDs mal eingeführt haben, die erste Mal in Erste-Hilfe-Kursen vorgestellt haben. Ja, ein AED muss gewartet werden, aber auch dafür gibt es Intervalle und das ist auch nicht schlimm. Da muss man eben auch mal jemanden ranholen, aber bitte, also auf jedem HLF, LF, wie auch immer, da so ein Ding vorzuhalten. Und ich möchte auch behaupten, bei der Polizei, die ja immer auf Streife sind, dort ein AED vorzuhalten, wäre die Krönung eigentlich. Ne? Also warum auch nicht?
Ja.
Ne? Den schult man dann, die Leute, bringt ihnen das bei. Und ich glaube, keiner hat ein Problem. Zum Beispiel unser Unfallhilfswagen hier von den Straßenbahnen und Bussen, die auch teilweise in anderen Städten rumfahren, die sind alle mit AEDs ausgestattet. Einfach weil die meistens, komischerweise, also immer als Erste da sind. Klar, die kriegen ja auch den Notruf von der Straßenbahn, vom Bus, auch immer als Erste und lassen dann das Auto schon rausfahren mit Blaulicht, mit Sondersignal und Sonderrechten. Also, warum nicht? Feuerwehr auf jeden Fall immer mit rausschicken bei einer Reanimation.
Es gibt ja Länder, da funktioniert das.
Natürlich.
Da haben sogar die Polizeiautos einfach eine ID. Mhm. Zack, zack, bumm, haben wir gar nicht nachgedacht.
Ja, behandlungsfreie Zeit, einfach gekürzt. Wir hatten schon mal drüber geredet. Ne?
Ja.
Also fand ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber bevor wir in das Hauptthema reingehen, noch eine andere Frage, die jetzt wieder in unseren Rostocker Bereich reingeht. Und zwar habt ihr ja immer mal gesehen, dass ich wir sind ja auf anderen RTWs auch drauf. Und dann ist mir aber aufgefallen, wo ist denn der schöne RTW aus unserer Retterview-Show, den ich da so propagiert habe und so weiter. Und man muss einfach offen drüber reden, weil es stand auch überall in der Presse drin. Ja, der ist einmal kaputt gegangen.
Ne, bis vor 2 Wochen hätte ich auch noch viele Witze gemacht. Ja, aber so ein Steinschlag ist halt auch echt böse.
Ja. So, der Melder ging bei Mike und da mussten wir unterbrechen mit der Frage, wie es um den schönen RTW steht. Mike, du hast ja noch einiges erlebt, aber darüber reden wir gleich nochmal. Also wir mussten unterbrechen, haben nochmal das Studio gewechselt, sind jetzt von der Wache quasi ins Studio wieder rein und nehmen da weiterhin auf. Ja, und gleich zu der Frage zu kommen, was ist denn mit dem schönen RTW? Warum fährt der Sammy immer nur noch auf den älteren Delphis-Modellen? Liegt einfach daran, erstmal, wir haben jetzt 2 RTWs, ne? Einmal einen ganz neuen und einen ganz alten, und es gab eine tragische Nachricht, über die ich denke mal, darüber kann man reden. Ja, unser RTW hatte tatsächlich auch schon seinen ersten Unfall. Ne?
Der hatte einen kleinen Steinschlag.
So in etwa kann man es sagen, ja. Man hat es wahrscheinlich auch in der Presse gesehen. Der RTW wurde durch einen Kollegen in der blöden Situation, auch in der Notsituation, auf so einen Stein gefahren. Es war Gott sei Dank niemand weiter drin, außer der Fahrer. Ja, dementsprechend war der RTW dann außer Dienst und der Einsatz musste von einem anderen RTW abgehandelt werden, und für uns hieß es dann erstmal, tja, auf dem Reserve und reparieren lassen. Das hat auch ganz schön lang gedauert, gefühlt für uns eine halbe Ewigkeit, weil wir haben uns natürlich alle wieder drauf gefreut, aber gute Nachricht auch, er ist wieder repariert, er ist wieder da und voll im Einsatz, und alle freuen sich natürlich auch wieder auf dieser Wache zu fahren, um mit dem neuesten und schönsten RTW zu fahren.
Ja, ich freue mich auch, mal gucken, wann ich dann auch mal da drauf bin.
Ja.
Das, zumindest im August nicht laut Dienstplan.
Nee, aber mal schauen. Vielleicht im September.
Aber mal schauen. Aber ja, warum fährst du wohl auf den alten Autos? Alt auf alt halt, ne?
Ah, ja, genau. Warte mal, du bist auch älter geworden. Happy Birthday, denn Mike hat heute Geburtstag. Ja, 12. August. Mhm. Mike ist auch älter geworden, du kleiner alter Sack. Wie jung bist du eigentlich geworden?
Im Geiste bin ich irgendwie 16 geblieben, glaube ich.
Ja, noch jünger. Aber
wahrscheinlich.
Ja,
okay. Aber auf dem Papier steht jetzt eine 34.
Krass. So ja. alt wie ich, aber ich werde auch bald 35.
Ich hab heute eine wunderschöne Nachricht bekommen. Ja. Wurde ich auch gefragt, wie alt ich bin. Ist ja nicht so, dass es in der Bio steht, aber es ist egal. Da habe ich gesagt, ja, 34 und dann so ganz trocken. Also ich hätte dich 10 Jahre jünger geschätzt.
Oh, das geht runter wie Öl, red weiter, bitte, ja.
Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war trotzdem sehr nett.
Das finde ich erstaunlich und Leute, ich glaube, das macht die Ostseeluft. Ich habe teilweise jetzt auch PatientInnen gehabt gerade, also Patientinnen wirklich. Die waren 99, die waren 98, die sahen nicht so aus. Ja. Die hätte ich auf 70 geschätzt, 80.
Wie auch unsere in unserem ersten Dienst.
Mhm, genau, ja.
So, jo.
Klar, auf jeden Fall. Und also, ja. Ich weiß nicht, die müssen mir ihr Geheimnis auf jeden Fall nochmal verraten, für, dass man sich eben so gut hält.
No. Ja, die sind garantiert nicht Rettungsdienst gefahren in ihrem
Leben. Die rufen auch gar nicht in Rettungsdienst. Ansonsten, ja. Wer weiß. Ist auf jeden Fall immer sehr spannend, was wir da so erleben. Und erlebt hast du ja jetzt gerade in dem ersten Monat schon einiges. Wir sind jetzt beim 12. August gerade.
Ja, das ist nicht mal ein halber Monat, aber passt.
Nicht
ja.
mal. Ne? Ja. Und wir hatten auch einen gemeinsamen Einsatz, nicht auf den gleichen Rettungswagen, ja, aber das war schon eine spannende Angelegenheit und du hast natürlich auch gleich ordentlich geschrubbt auf dem NEF vor allen Dingen.
Ich habe ordentlich geschrubbt, war jetzt auch die meiste Zeit auf dem NEF, das war alles fein, vor allem man lernt wirklich alles hier kennen und das ist super. Ich habe dann auch wirklich Nachrichten von Kollegen bekommen, die mir folgen einfach auf Social Media. Da zeige ich ja mal, was ich getan habe. Und da ist natürlich so 7 Einsätze mal direkt eine Ansage. Ne? Also auch auf dem NEF Klar. ist das so, bopp, das drischt mal kurz ein mit der Keule. Aber ich merke, und das habe ich nach unserem Einsatz gestern gemerkt, es tut mir gerade unfassbar gut. Es tut mir unfassbar gut, häufiger rauszukommen, mehr zu sehen, vor allem Neues zu sehen, mit anderen Kollegen auch zusammenzuarbeiten, neue Leute, neue Charaktere kennenzulernen. Und ich finde ehrlicherweise, auch wenn ich da wirklich skeptisch war ganz zu Beginn, dass dieses Zusammenleben mit der Berufsfeuerwehr, da wo ja auch viele unserer Autos stehen, echt produktiv, echt gut ist. Beginnend beim Mittagessen, also das ist göttlich, was die Leute da abliefern von vornherein. Und aber auch das ganze Gearbeite, auch das Alltagswachenleben. Wir machen zusammen Sport, wir unterhalten uns, wir sitzen zusammen. Die kommen zu uns runter in die Wachabteilung für den Rettungsdienst. Mega. Und das ist gerade echt schön.
Das nochmal zu der Frage von vorhin, die wir gestellt bekommen haben, beziehungsweise letztes Mal, wie seht ihr das so mit Feuerwehr und so weiter. Aber es ist wirklich toll und ich war auch wirklich happy und das ist jetzt ohne Flachs und wir müssen hier auch niemanden irgendwie in den Hintern kriechen oder sowas, da auch von der Feuerwehr nicht, aber wir wurden wirklich herzlich empfangen.
Total.
Und ein toller Austausch
und auch
untereinander.
Ich gleich, ne? Also das war
und ich möchte auch sagen, dass so ein Leistungserbringer auch einer Feuerwehr manchmal ganz gut tut, wenn man so einen kleinen Blickwechsel bekommt.
Genau.
Ne? So einen Einblick, wie läuft es denn bei den Leistungserbringern? Was machen die im OQM-System? Ja. Wie ist der Habitus untereinander auch so, ne? Wie quatschen die Kollegen miteinander auch? Das ist was ganz anderes als teilweise dann eben so im Berufsfeuerwehramt, ne? Und ich glaube, das macht denen dann auch gut Laune und Spaß.
Und das war einfach schön. Ich kam da an und hab dich, glaube ich, sogar abgelöst. Ach, irgendwie war das sogar so. Und dann kamen 3-4 Leute von der BF, sagten, hey, komm, wir zeigen dir hier mal alles.
Okay. An die Hand genommen, fertig,
ja.
Und los geht's.
Und auch so, hier kannst du Sport machen, da ist hier, da ist da. Und so, mega.
Ja.
Super. Also ich war ein bisschen geschockt, also positiv geschockt.
Alles für alle Fitnessstudio-Abos erstmal gekündigt.
Genau. Das geht in der neuen Feuerwache, das stimmt. Na klar, man ist gezwungen, in der Stadtrettung Einsätze zu fahren, gerade notarztgeführte Einsätze, wo man einfach denkt, weiß ich jetzt nicht, ob ich hier richtig bin, aber hey, mein Gott, man weiß nicht, wie der Telefonist, also der Anrufer war, was der geschildert hat. Ich verstehe, dass aufgrund des Alarmierungsstichwortes, dass da erstmal ein Notarzt hinfährt und dann kommt man immer an und denkt sich, weiß ich nicht.
Setzen wir uns, gucken wir zu,
genau,
der RTW macht oder was machen wir?
Ich habe meinen Nachtdienst auch einen Hund gestreichelt, sondern da war immer ein riesen Hund, total lieb, der wollte einfach nur lieb gehabt werden.
Oder mit Katzen gespielt, wie ich gesehen habe.
Mit Katzen gespielt, das war
irgendjemand mega. Hat ein Foto von dir gemacht und
irgendjemand
hat mir das geschickt.
Irgendjemand hat da ein Foto von Daniel, aber das war Weltklasse.
Herrlich.
Und für mich nostalgisch an dieser Stelle, ich bin ja jetzt auf den NEF-Wachen, bei dem die Notärzte von der Uni kommen und das ist insofern toll, weil ich war selbst mal in der Uniklinik als Krankenpfleger auf der Intensivstation, also in der Anästhesie und da sieht man echt viele, in Anführungszeichen, alte Gesichter und das war da ich so mega und wenn dennoch der Punkt kommt und ich bin da schon 10 Jahre raus mittlerweile, 9 Jahre, bald 10, 9 Jahre raus und wenn dann auf einmal der Punkt kommt, hey, dich kenne ich doch von der Pit, da ich geil. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich noch nicht, aber hey, super, man kriegt das Gesicht zugeordnet und das macht das Arbeiten nochmal ganz anders und das ist super genial. Und das macht gerade echt Spaß.
Zitat eines Pflegers unter der Nummer 5. Oh nee, jetzt kommt ihr schon zu zweit hier aus dem Podcast zu uns. Oh.
Ja, ja, das war auch gut.
Ja, immer wieder herrlich. Aber es ist schön. Es ist schön und schön, dass es so vor allem positiv aufgenommen wird. Ja. Und was ja auch schon immer angemerkt wird, ich weiß nicht, was früher mal gemacht wurde auf dem NRF als Notfallsanitäter oder Rettungsassistent, aber die sind immer total perplex, wenn wir anfassen. Also wenn wir nicht nur die Karte halten, die Gesundheitskarte halten und das Protokollkopfbogen ausfüllen, ja, sondern tatsächlich auch was machen.
Ja, oder? Absolut. Und das war.
Ich finde, das gehört doch dazu, oder? Sonst brauchst du keine Fachkraft auf dem NRF.
Richtig, das ist genau meine Meinung. Und ich glaube, genau das hat denn wirklich gestern dieser Einsatz bestätigt. Es gab wieder einen Einsatz, der mir sofort gezeigt hat, hey, das ist der Job, den ich liebe. Genau dafür bin ich super gerne da. Auch wenn es natürlich immer Leid für Patienten bedeutet und auch von Sachschaden bis körperlichen Schaden, ganz ohne Frage. Aber es ist genau das, worin du aufgehst, Chris, worin ich aufgehe. Und darüber erzählen wir euch auf jeden Fall noch.
Genau, es kommt nämlich jetzt eine kleine Pause, eine Unterbrechung und dann hören wir gleich weiter, wie es denn noch so mit Mike erging auf den Einsätzen, aber auch das Thema Reanimation und wie das so im Rettungsdienst läuft und was wir da schon so erlebt haben, darüber reden wir gleich nach der Pause. Oh, der Holy Shaker ist wieder da, ich sehe es schon.
Der Holy ist da und die Pause eignet sich auch gut, um den mal aufzufüllen. Ja, natürlich, Holy bleibt und ist unser Partner, den wir nach wie vor sehr zu schätzen wissen, denn ich liebe es. Also mein Tag besteht nur noch. Morgens ist so eine Routine entstanden. Ne? Auf dem Weg zur Arbeit gibt es erstmal einen schönen Energy, um wach zu werden, richtig. Und ja, und gerade diese neuen Sorten, also Kokos, Ananas, saure Kirsche, das macht schon Spaß.
Ich bin schon ein bisschen traurig, wenn das nicht mehr gibt. Und eigentlich ist jetzt der 8.8. Also die sind jetzt gerade ausverkauft. Das heißt, die gibt's wohl erstmal nicht mehr. Schade. Ich muss jetzt wirklich sparsam sein, damit ich das nicht habe. Und es gab übrigens die Bestätigung auch, wenn man Kokos mit Ananas mischt, dann ist das mega gut. Das ist wie Pina Colada so ein bisschen.
Das ist das nächste, was ich zu Hause probiere.
Ohne Sahne halt, ne?
Und wir schauen einfach mal weiter, weil ich habe irgendwo verlauten hören, irgendwo habe ich es gelesen, dass diese Sorten durchaus ins Sortiment kommen, also ins Festsortiment.
Das wäre genial. Ich liebe immer noch die Kirsche, aber ich habe mich auch ein bisschen in Ananas verliebt. Du bist ja immer noch der Kokos.
Ich bin Kokos durch
und durch. Der Kokosaffe.
Und mit so einem Schnuff Kohlensäurewasser, mega.
Super.
Schön kalt, das ist genau das, was ich denn liebe.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall hoffen und Holy, bitte lasst sie drinne. Probiert sie, sollten sie wieder im Sortiment sein oder wenn ihr sie noch habt, gut durch, teilt es mit euren Freunden. Wir sind sehr gespannt und ihr könnt uns ja auch mal sagen, welche eure Sorte ist. Aber die Hydrations übrigens, die haben mich auch hier gut schon durch den Sommer gebracht und ich hatte jetzt gerade eine Arbeitsuntersuchung, muss ja meinen Führerschein auch mal ein bisschen verlängern für den LKW und so weiter. Und war ein gut treibendes Mittel. Nee, ich habe einfach einen Liter durchgetrunken, weil es so gut schmeckt und halt auch toll ist. Und ich muss auch sagen, mit dem Magnesium drin und allem, was wir haben.
Das passt schon, ne?
Top.
Also an dieser Stelle, unterstützt uns gerne weiter, aber unterstützt auch euch. Genau. Flüssigkeitshaushalt, Co. Es schmeckt super. Und wir machen das einfach, weil wir wirklich davon überzeugt sind. Mit RetterView spart ihr, beziehungsweise auf ein Starterpaket mit RetterView 10. Könnt ihr Geld sparen und einfach uns weiter so ein bisschen fürs Studio unterstützen.
Genau. So, Mike, jetzt aber mal erstmal zu deinen weiteren Erlebnissen und vor allen Dingen dem, was ist gestern denn passiert? Ich dachte, das kann nicht sein. Echt, den ganzen Tag sind wir nur rumgepimmelt in der RTW.
Ja,
wir kamen nicht einmal dazu, mit euch einen Einsatz zu haben. Ja, ich dachte so, rufst du jetzt einfach schon mal so. Wir hatten einen Schulterlux, der war aber jetzt nicht so schmerzhaft. Das haben wir gut hinbekommen. Und dann kam noch eine dicke Meldung.
Dann kam eine richtig dicke Meldung. Wir saßen gerade am Kuchentisch. Der liebe Friedrich, Grüße an dieser Stelle, hat Kuchen ausgegeben. Und ist natürlich Kuchen in der Wache, ist der Jackpot. Ne?
Wird weggeatmet,
da wird gar nicht lange nachgefragt. Und dann ging der Pieper. Und Friedrich hat relativ schnell raufgeguckt und sagte, Mike, guck da nicht rauf, rate. So, und ich habe schon so ein bisschen das Funkeln in seinen Augen gesehen. Ich sage, oha. Und dann sagte er, oh, da steht R3N1 drauf. Ich sag,
Also Rettungswagen 3 und ein Notarzt.
Ja, und das war auch mein erster Gedanke. Oh. Und was für mich dann gleich kam, um nochmal den Punkt Nostalgie aufzugreifen. Okay, Nostalgie nach 12 Tagen ist übertrieben, aber ja, es war am Landkreis.
Oh, also noch nicht mal in der Stadt.
Es war nicht in der Stadt, es war ein landkreisgeführter Einsatz. Da dachte ich, das kenne ich, da kenne ich mich aus. Und jetzt schauen wir mal. Und dann hat man sich so die Gesamtsituation kurz angeguckt und dachte ich, ich glaube, wir sind Erster da.
Ja.
Und ja, dann sind wir da hingefahren und habe mich dann gleich umgemeldet in die andere Leitstelle. Und da war auch, als ich mich gemeldet habe, der Disponent dezent überfordert. Warum meldet sich Mike von einem Rostocker NEF? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Der hat das nicht ganz mitbekommen, dass ich gewechselt bin. Das war auch gut. Und da haben wir schon so eine erste Lage bekommen. Das war alles dynamisch. Also es war komplett dynamisch, die ganze Situation. Keiner wusste so recht, wie viele und was überhaupt. Mhm. Aber es kamen immer mehr Anrufe rein. Und ja, aber auch die Bestätigung, wir sind das erste NEF vor Ort. Und dann sollen wir mal gucken. Ja. Und dann waren wir da und wir haben ehrlicherweise ein ganz schönes Schlachtfeld vorgefunden. In erster Linie, da ist nämlich ein Auto gegen ein Wohnmobil gefahren.
Mann.
Ja. Und das sah auch alles erstmal gar nicht so toll aus.
Das glaube ich. Also so ein Wohnmobil ist ja auch erstmal ein Riesengefährt mit einem großen Chassis obendrauf.
Ja.
Und möchte ich mir auch nicht unbedingt vorstellen, damit einen Unfall zu haben. Und vor allem auf der Landstraße herrschen jetzt nicht gerade kleine Geschwindigkeiten. Ja. Ne?
Und dann gab es, ich musste heute schon ein bisschen schmunzeln, weil ich darüber so nachgedacht habe. Ich meine, wir wurden relativ zeitnah nach dem Unfall alarmiert und wir haben eine Anfahrt von exakt 4 Minuten gehabt. Also ich habe dann auch mal die Zeiten mir angeschaut und ich meine das nicht böse gegenüber der Polizei. Wirklich nicht. Liebe Polizisten, ich liebe es, mit euch zu arbeiten. Aber Alter, ihr wart schon da und habt die Straße vollgesperrt.
Super, oder?
Wie genau habt ihr das geschafft?
Ja, ist oft so, aber man muss auch sagen, die Stelle ist auch wirklich da. Ist, die Polizeiwache, die ist ja direkt neben der Wache 3 dort. Und dementsprechend sind die natürlich wahrscheinlich auch rausgefahren. Gerade bei so Verkehrsunfällen, da ziehen die auch ordentlich durch. Da gibt es so manche andere Einsätze, wo man denkt, so Mensch, da könnten sie jetzt mal langsam kommen.
Aber
ne?
Da war ich ein bisschen beeindruckt.
Ist wirklich so.
Das war der erste gute Punkt. Wir kamen an dieser Polizeisperre, die sie wirklich sehr großräumig gemacht haben, was sehr, sehr gut war. Wir kamen durch und wussten, alles klar, wir sind sicher. Also Gefahren an der Einsatzstelle, das ist A und O. Verkehrstechnisch sind wir jetzt absolut safe. Und das ist schon mal sehr viel wert.
Genau.
Und dann kamen wir da an. Es war schon sogar ein RTW vor Ort, der kam 2 Minuten vor uns an. Also wir wussten auch noch nicht so richtig Bescheid. Ich könnte jetzt raus einen stundenlangen Fall machen, weil es wirklich spannend war.
Das Problem ist einfach auch, dass dieser Fall sehr frisch ist, ne? Und dementsprechend auch in der Presse auftauchen wird. Dementsprechend müsst ihr natürlich auch ein bisschen Verständnis haben, dass wir jetzt nicht die absoluten Details reinhauen dürfen, können, sollen. Auch zum Schutze natürlich der Angehörigen und der Patientinnen selbst. Ja. Ne? Aber da bitte einfach ein bisschen Umsicht haben. Genau. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Ne?
Was aber schlussendlich gut war, das war der ganze Ablauf von vornherein. Also wir waren mit dem Friedrich zusammen für die Erst-Triage verantwortlich. Das haben wir auch durchgezogen, obwohl dann schon auf einmal der Orgel LNA hinter uns stand. Man hat gesagt, hey, ganz kurz, wir fassen uns, dann übergeben wir dir alles, ich mache nochmal eine Rückmeldung und wir sind dann raus für die Versorgung.
So Erst-Triage ist ja immer so, man geht rum, man hilft nicht sofort, sondern man guckt sich wirklich alle an, macht eine ganz kurze Einschätzung, gegebenenfalls kritische Blutungen können schnell mal mit so einem Tourniquet gestoppt werden. Dafür haben wir eine Manftasche da, oder ein Chest-Ziel mal schnell draufklatschen, das geht eben sehr, sehr fix, aber alles andere erst im Nachhinein, sodass dann eben ganz schnell ein Überblick verschafft werden kann. Und du hast dann immer so eine Liste wahrscheinlich in der Hand gehabt?
Ja. Und das lief gut. Wir haben uns aufgeteilt auf die Fahrzeuge, jeder macht das und haben uns in der Mitte gesammelt wieder und geguckt. Und das lief gut. Von der Übergabe und dann wirklich bis zu unserer isolierten Patientenversorgung mit Kollegen aus dem Landkreis, also die ich auch wirklich schon jahrelang kenne, weil wir aus Gründen einfach oft mit denen zusammenarbeiten, durch NEF, RTW, man sieht sich immer wieder. Und das war, und ja, es klingt jetzt wieder so selbstverherrlichend, aber es war ein Genuss. Es war ein Genuss, dieses interprofessionelle Team da einfach zu haben. Wir haben, das war einfach ein Lauf. Und das war schön. Das hat Spaß gemacht, klingt immer böse bei schweren Verletzungen, aber es war nie ein Missverständnis und es war dieser kommunikative Weg, der einfach durch die Bank weg gut war.
Ja.
Prioritäten gesetzt, vor allem auch irgendwann die Priorität, wir müssen jetzt mal los Richtung Klinik. Das hat alles funktioniert. Und auch an dieser Stelle ganz kurz ein Lob an die Klinik hier in Rostock. Mhm. Es wurde angemeldet seitens der Orgel-LNA-Leitung und wir wurden in der Klinik von den Triage-Leuten empfangen, die uns dann quasi zugewiesen haben, wo wir hinzulaufen haben. Die haben nämlich alle Patienten übernommen. Mhm. Beeindruckend.
Oder?
Das habe ich noch nie erlebt. Und so, ja, aber genau, aber das sollen wir so tun. Sag ich, ja, kommt netterweise selten vor. Und jetzt war ich so beeindruckend, dass das von Anfang bis Ende ein Fluss war.
Ist so. Das ist wirklich so. Also das lief auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und auch wie wir empfangen wurden, denn ich kam ja auch dazu.
Auf einmal war der Christ da.
Genau, ich wurde nachgefordert. Wir hatten die Meldung eben mit VKU. Uns ging, muss man auch sagen, ein bisschen der Schweiß, weil wir dachten, okay, da wurde ja auch gleich erwähnt, da sind Kinder verletzt, da sind Erwachsene verletzt. Mhm. Gerade auch so mit Kindern, da ist man immer so, oh Gott, ne? Da ist ja wieder so die Kindernotfälle. Und dann stand aber nur unser RTW da, sodass wir dann, also auf der Meldung, dass wir wussten, okay, wir sind nachgefordert worden oder was soll das jetzt hier gerade? Ja, kam schon an, haben eine gute Gerätenaufstellung gesehen. So, die Fahrzeuge waren wirklich so auf in so einer Gerätenstellung, muss man sich vorstellen. Die stellen sich nicht alle hintereinander, sondern quasi wie in so einer schrägen Parknische, wie man es eben so aus der Stadt kennt. Sodass wir jeder dran noch vorbeikommt, ein Fahrzeug, ne, Polizei, Feuerwehr, aber wir einfach auch ausparken können und dann raus können. Also niemand behindert wird. Ne? Die optimalste Aufstellung, die man mittlerweile macht. Dann unterteilt man das noch bei größeren Schadensfällen unter Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst.
Richtig.
Ne? Sodass die dann auch nicht behindert werden. Die Rettungswagen stehen dementsprechend meistens mehr hinten, warten dann eben auf Befehl und dann wird nach vorne gezogen, Patient eingeladen oder ne? Und so läuft es weiter. Und das hat man hier auch in kleiner Form, aber schön und super hinbekommen.
Total.
Ne? Das NEF habt ihr ja relativ weit weggestellt, hinten so eine Busnische.
Richtig, weil wofür brauchen wir es? Mhm. Ich habe mein kleines Case dabei für die Zusatzmedikamente, der Rest ist alles auf dem RTW.
Genau.
Von daher kann das weit wegstehen, ich behindere keinen und die 100 Meter mehr, die tun mir jetzt auch nicht so schlecht.
Richtig. Na, und dann kamst du ja schon auf uns zu und hast schon gesagt, bleib mal lieber gleich hier. Na, wir haben uns ja natürlich beim Orgel gemeldet, der uns dann auch gleich zwei Patienten zugeteilt hat, einen Vater, eine Tochter. Und wir dann quasi diese isolierte Patientenuntersuchung und Behandlung dann eben auch noch gemacht haben und dann eben entschieden haben, okay, wir können das vielleicht noch ein bisschen umstufen, das vom Grün auf Gelb, und dann fahren wir einfach los.
Ne? Und das war für mich auch so ein Phänomen. Man fängt an, die Gesamtübersicht kurz mal zu erarbeiten, und wenn man isoliert in der Patientenversorgung ist, kriegt man nichts mehr mit.
Ja.
Also auch, ich habe dich ja dann so, da kommt ein RTW, ach Mensch, das ist ja Chris, super. Wo kommen die ganzen Autos auf einmal her? Ne? Also weil, logisch, und das ist auch das A und O in so einer Lage. Du brauchst einfach ein Team, Orgel LNA, die sich um alles Organisatorische kümmern und keine Patientenbehandlung machen. Das ist das Entscheidende. Und die Teams, die isoliert in der Behandlung sind, das ist gut, wenn die einfach nichts mehr mitkriegen, sondern fokussiert auf einen Patienten. Und genau darum geht es ja einfach.
Genau. Ich habe noch ein Foto von Friedrich bekommen, der es tatsächlich geschafft hat, nochmal ganz kurz aus dem RTW, als die Patientin recht stabil war, bekommen. Da sieht man uns hier auch nochmal so ein bisschen, muss ich dir nachher auf jeden Fall nochmal zeigen, wie wir da am Polizeiauto stehen und der Orgel quasi alles zuweist. Also übrigens auch mit Johannes als Arzt, der bei uns ja auch schon kurz mal im Podcast zu hören war. Das fand ich super, auch da nochmal wieder bekannte Gesichter zu sehen.
Und das auch so, hey, ich kenne das Team mit Orgel LNA, das beruhigt einen selber, wenn man jetzt quasi diese Ersteinsatzleitung aus der Hand gibt, was okay ist, darum gibt es das System, denkt man, aber es gelang in fähige Hände, beidseits. Also Orgel, ultra erfahren, kenne ich jahrelang, leitender Notarzt, super Typ, weiß genau, was er tut, von daher ist alles gut.
Ich gräme mich noch ein bisschen, das zu tun, aber ich tue es einfach. Ich sage jetzt einfach mal, mir fiel eine negative Sache auf, die muss ich jetzt auch mal wirklich erwähnen. Das muss nicht an den Kolleginnen und Kollegen vor Ort gelegen haben, aber ich fand es ein bisschen schade. Wir bringen alle Patienten in eine Klinik und die Kommunikation interleitstellenmäßig war dementsprechend wahrscheinlich kaum bis gar nicht gegeben, außer dass man halt Fahrzeuge angefordert hat und nicht hätte auch sagen können, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreis Rostock, bitte fahrt diese Klinik jetzt gerade nicht an, denn wir bringen da jetzt eben x Patienten hin und das ist einfach gar nicht passiert.
No. Also ein Problem, welches mir jetzt auch aufgefallen ist in den ersten Tagen hier, in meiner alten Leitstelle habe ich immer gesagt, wo ich hinfahre, über Funk, damit die das auf dem Schirm haben. Man könnte auch sagen, das werden die schon irgendwann sehen, wenn sie auf GPS gucken. In Rostock macht man es ja nicht.
Ja, da guckt man aus GPS.
Genau. Aber es ist denn schon so, ne? Wenn man jetzt wirklich mal ein bisschen, wenn einfach mehr los ist und jetzt 6, 7, 8, 9 RTWs sagen, wir fahren mal alle in die Uni hin, dann kommt man schon mal, als ist man auf den Trichter, du vielleicht mal nicht. Fahr mal woanders hin, weil da ist gerade wahrscheinlich Katz und Maus Spiel. Und und das, ich habe das große Problem, was heißt Problem ja nicht, dafür hat es funktioniert. Das, was ich irgendwie noch vor 1, 2 Wochen kritisiert habe, war auf einmal richtig gut. Denn ich glaube, bis auf 3 Landkreisfahrzeuge war der Rest aus der Stadt.
Ja, genau.
Und es war aber trotzdem ein landkreisgeführter Einsatz. Und dann kommen wir da auch wieder in die Spirenzien. Ich muss über einen anderen Kanal reingehen, damit die Leitstelle aus Doberan mich versteht am Funk, dann kriegt Rostock wiederum nichts mit. Also das ist, wo das wir wieder über Stärken und Schwächen der Leitstellensysteme reden.
Genau, richtig. Und dieses, jeder Kreis braucht eine eigene Leitstelle und so weiter, da kommen wir halt auch zu diesem Thema, reicht es nicht auch eine landesweite Leitstelle zu haben, die wirklich alles gut koordinieren kann und wo vor allen Dingen alles super vernetzt ist. Ne? Also das Thema wird man immer wieder mal hören bei uns, einfach auch, weil wir es ja auch zusammen mit der Biersteigerstiftung und vielen anderen schon angesprochen haben und besser finden würden, wenn sowas natürlich irgendwie, das können ja immer noch zwei Standorte zusammen sein, also in Form von, ne, du hast jetzt in Bad Doberan oder in wo auch immer, Buxtehusehausen eine Leitstelle, aber das ist eben einfach nur eine Satellitenleitstelle, ne, die alle komplett miteinander vernetzt sind und auch quatschen müssen. Unsere Technik lässt das heutzutage eben zu, ne? Also wenn wir heute Skypen, Discord und was noch immer machen können, warum sollte man das nicht auch mittlerweile so eine Systeme natürlich intern in Leitstellen benutzen?
Das lässt die auch nicht erst sein heute zu, aber das ist eine andere Geschichte.
Genau. Okay, Mikey, aber jetzt mal so zum kleinen Hauptthema, wo wir nochmal anschauen. Reanimation ist ja für viele immer ein Nervositätsthema. Auch im Rettungsdienst immer noch, gerade wenn man frisch drin ist. Aber die Frage, die ich mir jedes Mal stelle, jetzt wo ich ein bisschen mehr Erfahrung schon im Rettungsdienst habe, ist eigentlich, warum? Denn an sich ist eine Reanimation ja ein ganz geplanter Ablauf. Nur die Umstände, also sagen wir mal, das Environment ist halt nicht immer so wie in der Schule.
Ja. Das ist richtig. Also ich sage auch immer, dass eine Reanimation eigentlich das der Einsatz schlechthin ist, bei dem man auch am wenigsten falsch machen kann. Weil es ist es gibt nur einen strukturierten Ablauf, bei dem man mal abhängig vom EKG-Bild mal nach links oder rechts abweichen muss. Und wenn das alles im Team funktioniert, wenn man das einfach regelmäßig trainiert, dann haut das in der professionellen Rettung einfach auch sehr gut hin. So sind meine Erfahrungen dahinter.
Ja.
Es gibt natürlich immer irgendwelche Punkte, die aus Gründen schieflaufen können. Ursachen der Reanimation. Internistische Ursachen, traumatische Ursachen. Das sind zwei ganz eklatante Unterschiede, bei denen man den Fokus ein bisschen anders legen muss, ganz ohne Frage. Aber schlussendlich sage ich, das muss ich auch, um da mal wieder auf den Ersthelfer zu gehen, mit der Frage, mache ich was falsch? Wenn jemand reanimationspflichtig ist, ist er pro forma gerade mal tot. Jetzt muss man sich sagen, man kann doch nichts mehr schlimmer machen. Was soll man schlimmer machen als den Tod?
Genau. Ne? Schlimmer kann es nicht werden.
Richtig. Das Ziel ist es, diesen Tod jetzt mal wieder wegzumachen und wieder zu leben.
Zum Leben zu erwecken.
Und das geht bei der Laienreanimation los, über Hilfe vielleicht der Telefonreanimation, bis zu uns dann. Genau. Und auch so gehen wir daran. Der ist gerade tot. Wir können es gerade nicht schlimmer machen. Also geben wir unser Bestes, es wieder besser zu machen.
Ich finde das immer spannend, du sagtest es gerade schon, Telefonreanimation, wir sollten es wirklich versuchen, 100% mit zu begleiten. Es ist vollkommen egal, ob wir da einen erfahrenen Kollegen mit dabei haben oder aber ob wir jemanden da haben, der sagt, ja, ich traue mir das zu, ein Laie, der sagt, ich habe schon angefangen mit der Reanimation. Ich würde sie immer begleiten als Leitstellendisponent. Ich würde immer sagen, hier diese und jene Anweisung gebe ich Ihnen jetzt, legen Sie mich einfach beiseite und ich höre zu und ich begleite Sie dabei. Denn es gibt doch nichts Besseres als eben eine begleitete Telefonreanimation, in der wirklich Fehler dann dadurch auch vielleicht vermieden werden, auch durch Laien. Ne?
Genau, und das beginnt ja auch einfach darin, wenn man Erste-Hilfe-Kurs hat oder vielleicht auch Schulsanitätsdienst oder Ersthelfer im Betrieb, hat man das oft gemacht, man geübt. Aber allein schon, die Leitstelle kann Metronom einstellen. Und allein das ist schon, hey, es ist gerade jemand da bei mir, den ich mal fragen kann, wenn was ist. Aber ich habe auch ein Metronom. Also habe ich auch mal eine super Richtgeschwindigkeit, wie ich hier drücke. Weil das ist durchaus ein Fehler, den ich öfter sehe, dass immer deutlich zu schnell gedrückt wird. Und zwar wirklich deutlich, deutlich zu schnell. Also 100 ist natürlich eine Ansage, 100 mal die Minute bis 120. Aber oft kommen wir dann auf Situationen zu, da wird wirklich im Akkord gedrückt, was als Laie völlig fein ist. Hauptsache man drückt. Aber je schneller man drückt, desto schneller ist man aber auch ausgelaugt.
Erstens das und das Herz muss sich auch wieder füllen.
Das Herz muss sich füllen, genau.
Wir haben ja erstmal keinen richtigen ordentlichen Blutdruck, der das Herz immer schön weiter füllt. Das ist nicht mehr gegeben. Dementsprechend muss man halt erstmal dafür sorgen, einen guten Kreislauf aufzubauen. Und es ist auch wirklich dann schwierig, da, wenn man zu schnell drückt, übrigens auch zu entlasten. Ne? Viele drücken dann oder entlasten nicht mehr so genug. Deswegen übt man das ja in Erste-Hilfe-Kursen auch so gut. Also, zweimal pro Sekunde. Das ist immer so euer Takt, den ihr einhalten solltet. Und wie gesagt, scheut euch nicht davor, der Leitstelle zu sagen, bitte geben Sie mir einen Takt vor, helfen Sie mir, zählen Sie mir vor, was auch immer.
Richtig. Ne? Und das macht der Disponent. Also der ist der Letzte, der auflegt.
Absolut. Ne? Die helfen euch mit. Die sind auch angehalten, eine Telefonreanimation anzubieten. Aber es sollte nicht nur angeboten werden, es sollte quasi fast schon aufgedrängelt werden, finde ich, den Leitstellen. Ne? Da sollten wir auf jeden Fall noch mehr ran und dementsprechend beflissen sein, den Leuten wirklich vor Ort zu helfen. Um die behandlungsfreie Zeit auf jeden Fall so gut wie möglich kurz zu halten und adäquat eben danach zu machen, weiterzumachen. So, jetzt haben wir den Rettungsdienst, der ja da ankommt und die erste Situation ist ja wirklich, ich bin überall hingekommen, habe gesagt, machen Sie bitte kurz weiter, ne, stell mein Defi auf, ich nutze einfach die Zeit, wenn ich sehe, das läuft mit dem Ersthelfenden gut, dann nutze ich die Zeit noch, den Defi kurz hinzustellen, mich zu positionieren und zu sagen, wenn ich es sage, ja, und dann machen wir einen Wechsel, um einfach diese Behandlungsfreizeit, beziehungsweise sie drücken einfach diese Drückungspause, die Hand-off-Zeit.
Ich kann mich da an eine Prüfungsfrage aus dem Schulsanitätsdienst erinnern, die ich selbst dann hatte. Da war die Frage nämlich, wie lange wird die Reanimation durchgeführt?
Ja, herrlich.
Und waren Antwortmöglichkeiten, zwei waren richtig, nämlich bis der Patient Hallo sagt. Okay, ja, da kann man aufhören. Oder aber bis der Rettungsdienst übernimmt. Und das war dieses, das war, ja, ich war 14, das war noch ein bisschen netter, ne? Da hat man das übernimmt nochmal unterstrichen, dass man auch mal drüber nachdenkt, dass das richtig sein könnte. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, ist es ja.
Und irgendwann haben wir was dann hinzugefügt, wenn der Defi sagt, bitte aufhören für die Analyse.
Ja, genau. Oder so. Aber genau das ist es, ne? Also nur weil der Rettungsdienst jetzt aus dem Auto steigt, ist er noch lange nicht da. Ne, die müssen ihr Equipment schnappen, wir müssen dann noch zu euch kommen, ganz kurz mal einen Überblick verschaffen, was hier eigentlich gerade los ist.
Außer wir kommen halt nicht ins Haus, dann müsst ihr halt mal weg. Ne?
Dann ist es so.
Dann ist es so.
Ja. Ne, aber trotzdem. Und das ist denn die Zeit, Hands-off-Time, wie Chris gerade gesagt hat, die sollte einfach so gering wie möglich bleiben.
Auch Tür aufmachen, Wohnungstür auf und sofort wieder hin und weiter drücken. Ihr müsst nicht warten, erstmal sagen, hallo, ja, ich habe Sie gerufen, sondern bitte sofort hin. Wir finden euch schon, wenn die Türen offen sind. Genau, so, jetzt kommen wir dahin. Defi ist aufgestellt. Wir übernehmen die Reanimation. Der andere Kollege übernimmt ja dann am Defi-Pedals aufkleben und dann geht's ja weiter. Ne? Und hier ist es gerade in der Reanimation wichtig, wie schon gesagt, die Hand-off-Zeit wirklich so gering wie möglich zu halten. Ich wurde letztens komisch angeguckt, weil ich in meiner Überprüfung nicht den AED-Modus angemacht habe, um eine Analyse zu bekommen, sondern eben den manuellen Modus. Ne? Sprich also, ich entscheide, ob wir eine Defibrillation machen oder nicht.
Ja.
Spannend.
Ich überlege gerade, wie ich das am vorsichtigsten und diplomatischsten formulieren muss. Ja. So arbeiten wir halt im Landkreis bei den Überprüfungen schon einige Jahre.
Nee, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das unsere ärztlichen Leitungen
sind. Nein.
Sondern manch ein Kollege, für den war das neu, obwohl du da, ey, du arbeitest hier schon ganz lange.
Das meine ich. Also das ist jetzt, da geht es gar nicht um die Leitungen, sondern wirklich um das Interkollegiale denn, dass ich das denn auch feststelle. Ne?
Und das muss ich auch sagen, deutschlandweit höre ich das teilweise von Kollegen. Ich möchte jetzt nicht auf die Rostocker eingehen. Das ist wirklich, also nicht, dass es irgendwann ein Rostocker-Podcast wird hier. Nein, es ist wirklich so, dass wir das teilweise auch aus anderen Kreisen hören. Die nutzen diesen AED-Modus. Und da geht so viel Zeit ins Land.
Genau, weil bei dem AED ist wirklich eine enorm hohe Hands-off-Zeit. Also ich mit 5 bis 8 Sekunden meine ich enorm hoch, weil das einfach viel ist. Und die einfach der AED braucht, um zu analysieren. Denn kommt nochmal dieser Move, das Gerät muss geladen werden und dann wird nochmal ein Schock abgegeben, dann wird nochmal aufs EKG geguckt, hoffentlich, und dann wird weitergedrückt. und da gehen einfach mal 12, 13, 14 Sekunden ins Land. Mhm. Und das ist eine verdammt lange Zeit, gerade wenn man reanimationspflichtig ist.
Deswegen ist es normalerweise so, ihr drückt, ihr ladet auf 200 Joule meistens oder ähnliches.
Beim biphasischen,
biphasischen, auf jeden Fall beim monophasischen 360, glaube ich.
Ne? Genau. Oh, da steigert man, glaube ich, das war...
Irgendwie sowas in die Richtung war es, aber die meisten schocken ja schon biphasisch. Auf jeden Fall, ihr ladet auf und sobald er aufgeladen ist, hands off, gucken, ist es ein schockbarer Rhythmus, ist es einer, wird geschockt, ist es keiner, sofort weiterdrücken und abbrechen.
Genau. Bitte nicht dann durchladen.
Das
ist unangenehm.
Ja, das brutzelt ein bisschen so.
Ja, genau. Jetzt gibt es ja Mythen bei dieser Schockabgabe. Ich finde das immer spannend. Ein Mythos war, das weiß ich noch, das war meine allererste Überprüfung im öffentlichen Rettungsdienst. Ein Mythos ist, ich muss die Sauerstoffbeatmung bei jedem Schock abnehmen vom Patienten, weil könnte ein Funke erstehen und Sauerstoff macht ja bekanntermaßen Bumm.
Ja.
Schön synchron. Erzähl mal, wie ist deine Erfahrung?
Nein, lässt du dran.
Natürlich. Also das dran ist ein geschlossenes System.
Ja, eben.
Das ist das Entscheidende und es entstehen auch in der Regel keine Funken.
Nein, richtig. Da sprühen keine Funken, wenn die Patienten jetzt hier, also das ist nicht so ein Feuerwerk, was da aufsteht. Ne? Der Einzige, der so ein bisschen rumflugt, ist halt der Patient selbst, der ein bisschen zuckt.
Das war damals wirklich bei meiner alten AD-ärztlichen Leiterin. Habe ich das gemacht? Ich habe es nicht abgemacht und dann kam so aus dem Off, so aus dem Hintergrund, jetzt sind wir alle in die Luft geflogen.
So ganz. Okay. Ja, nee, lassen wir so. Kenne ich auch noch nicht. Egal. Auf jeden Fall.
Schon ein paar Jahre her.
Hört man aber, sieht man manchmal auch auf dem Fernsehen, muss man wirklich sagen.
Ja, genau.
Dass da plötzlich das Ding abgemacht wird und dann, ja.
Zweiter Mythos. Reanimation draußen im Regen. Pfützen. Spannend.
Ja.
Wenn wir draußen im Regen reanimieren sollten, müssten, auch wir sind ja irgendwann in Pfützen, die durchaus einen Kontakt Patient Helfer haben.
Ja.
Und dann den Schock. Strom, Wasser ist eine gute Verbindung.
Ist beschissen. Also kann auch durchaus so führen, dass gewisser Strom abgeht. Aber wir haben ja nicht umsonst auf den DDP-Pedals zwei Elektroden, ja, wo eigentlich normalerweise der Strom den Weg des geringsten Widerstandes geht und vor allen Dingen dann eben auch den kürzesten Weg. Und das sollten eigentlich dann zwischen den Elektroden sein. Aber es können gewisse Spannungen auch dann natürlich auf einem nassen Oberkörper verloren gehen und sich auch verteilen.
Genau, deswegen ist zum einen Hände weg absolut. Obligatorisch, aber auch, und das ist denn, was man einfach denn machen kann, gerade jetzt als Retter, wir haben ja alle gute Sicherheitsschuhe, die ja nicht leitend sind. Das heißt, wir stellen uns oder wir hocken uns kurz auf unsere Füße, gehen den Schock ab, fertig.
Genau.
Da passiert nichts.
Und dann wieder ran.
Ja. Und dann geht es gleich wieder weiter. Aber ich fand diese Mythen so spannend. Müssen wir mal drüber reden.
Ja, ist also wie gesagt, der Oberkörper kann durchaus, aber wenn es im Regen halt ist, dann ist es leider
Dann ist es halt im Regen, dann werden wir auch nass. Also ich werd bei jeder Reanimation nass, ob es nun regnet oder nicht. das ist ein anderes Thema. Und am Ende haben wir ja schlussendlich einfach wirklich einen super stringenten Algorithmus, der mal, je nachdem, ob es ein Flimmern ist oder eben eine Asystolie, also ein Kammerflimmern, irgendwie ein zählbarer Herzschlag, der aber ohne Auswurf ist, oder eben eine Asystolie eben null. Also gar nichts, ne? Das ist eine durchgängige Linie. Gibt Arztserien, da wird auch bei einer Asystolie reingebrezelt.
Ja,
man kennt es.
Ja. Immer wieder herrlich.
Und dann gibt es ja die Algorithmen, wenn es darum geht, wenn man im Team nachher funktioniert, das kann zu zweit sein, das kann aber auch dann zu viert sein mit dem NEF, je nachdem, wie gerade die Situation ist, geht es ja irgendwo um die Medikamentengabe.
Richtig. Viele fühlen sich gestresst, wir müssen sofort schnellstmöglich Medikament reingeben. Das ist ein guter Gedanke. Also Adrenalin beispielsweise muss ja relativ schnell gegeben werden, 1 Milligramm. Und wenn ihr aber jetzt dabei seid, ihr könnt zu zweit gerade nur in diese Situation drücken und eine Beatmung machen, vielleicht sogar eine Atemwegssicherung machen, dann ist das eure Aufgabe. Defibrillation, Kompression und Beatmung, ne? Also Oxygenierung vor allen Dingen. Und dann kommt ja irgendwann hoffentlich noch ein anderes Team, was euch dabei helfen kann, einen Zugang zu legen, möglichst intravenös, wenn es nicht anders geht, dann auch intraossär, das eben erstmal reinzumachen. Aber macht euch bitte nicht kirre, weil ihr jetzt es nicht schafft, nach ERC-Leitlinie oder was auch immer, das Adrenalin jetzt schnellstmöglich zu geben. Dann ist es leider so. Aber ihr schafft es, einen guten Blutdruck aufzubauen, Sauerstoff ins Gehirn zu bringen. Das ist ja unsere Hauptaufgabe, ne? Das Herz arbeiten zu lassen und Organversagen, gerade im Gehirn, aber eben auch die anderen Organe, möglichst zu durchbluten. Ne? Gehirn als primäres Organ in dem Fall.
Und genau darauf kommt es an. Ne? Also ja, natürlich heißt es bei der Asystolie so schnell es geht irgendwie Adrenalin reindrücken. Dazu habe ich spannenden Fachartikel mal gelesen, aber wollen wir mal kurz hier ausschweifen wieder, dass befürchtet wird oder vermutet wird, dass Adrenalin einfach gar nichts bringt. Jetzt kommen wir aber in das Problem, das Ding müsstest du in der Studie verkaufen.
Ja.
Jetzt find mal die Patienten, die du zum einen in die Kontrollgruppe, aber auch in die Studiengruppe reinsetzt. Das wäre nett formuliert ziemlich unethisch.
Ja.
Aber es wird vermutet.
Spannend, also das muss man verfolgen, ich glaube auch über Jahre, weil...
Über Jahre, so es geht ja einfach nur darum, dass das Adrenalin dann einfach ein bisschen, also eine Vasokonstriktion, aber auch so ein bisschen an der Reizleitung was macht.
Genau.
Jetzt ist die große Frage, existiert überhaupt noch ein Reiz bei einer Asystolie? Da kam es eben hin, ne? Also das war die Vermutung.
Und begünstigt man dann, es geht ja auch darum, die Reize wieder schneller weiterzuleiten und so weiter, dafür sorgt Adrenalin ja eben auch.
Das war ein spannender Fachartikel, der aber wahrscheinlich zu unserer Zeit, die wir noch im Rettungsdienst sind, nicht mehr überprüft werden kann.
Ja, aber wahrscheinlich. Da müssen wir auf jeden Fall länger warten. Mal gucken, wann das rauskommt. Was man aber rausgefunden hat, ist, dass die Gabe von Cholerex oder Amiodaron beispielsweise über Ionen wohl nicht so gut sein soll, aufgrund, dass es eben nicht weit eingeleitet wird, weswegen eine IV-Injektion weitaus besser sein soll man das auch versuchen soll. Also gucken, wo finde ich eine Vene und dann eben hier zustechen. Das ist auf jeden Fall so. Amiodaron, in diesem Fall, für die, die es nicht wissen, ist ein Medikament, was bei Kammerflimmern beispielsweise eingesetzt wird, um eben dieses Kammerflimmern dann auch mitunter medikamentös. Gut,
gehört zu den Antiarrhythmikern, glaube ich. Ne?
Genau, ja, ja. Weil Kammerflimmern ist ja eine Arrhythmie, also richtig, eine Rhythmusstörung, eine sehr schnelle. Und dementsprechend nutzt man das eben hier auch mit.
Ja, und genau, beim Flimmern nach dem dritten oder nach dem dritten Schock mit 300 Milligramm, nach dem fünften Schock mit 150 Milligramm. Genau. Und da ist es auch ganz wichtig, und das sind zum Beispiel Fallen in einer Prüfung, also liebe Notsan-Azubis, die jetzt mal irgendwann Prüfungen haben oder Übungen haben, guckt bitte vor jeder Medikamentengabe auf den Monitor.
Ist so.
Weil ganz oft ist die Falle drin, dass eben ihr den dritten Schock habt. Und dachte, ey, super, jetzt kann ich Amiodaron geben, aber auf einmal ist da eine Asystolie oder vielleicht sogar ein Rhythmus, also ein Sinusrhythmus oder was auch immer, also auf jeden Fall kein Flimmern mehr. Und dann ist halt Amiodaron nicht mehr indiziert.
Richtig.
Das sind gern genommene Fallen in Prüfungen und Überprüfungen. Also bitte guckt einfach ganz kurz vor jeder Maßnahme, die ihr durchführt, Medikamentengabe, Schock, guckt mal ganz kurz auf den Monitor.
Ja. Was immer gut ist, ihr habt ja eine gewisse Zeit, gerade auf dem Land dauert es ja länger, bis der Notarzt da ist, ne? Vielleicht auch mal nebenbei zu besprechen, welche Haars und Hits, also die reversiblen Ursachen für eine Reanimation zum Beispiel gegeben sein könnten. Also warum ist der Patient jetzt reanimationspflichtig geworden? Das ist immer die große Frage, die man sich stellen muss, weil wenn man die nicht behebt, die Ursache, dann kommt man auch nicht weiter.
Genau. In der Regel führt man ja diese Diskussion oder diese Besprechung durch, wenn man mit allen Primärmaßnahmen fertig ist.
Genau.
Aber oftmals kommt ja auch eine Ursache schon, die springt einem ja entgegen.
Ja.
Kann manchmal auch von der Fremdanamnese abhängen, wenn man sagt, der hat gerade gegessen und auf einmal war er blau und ist umgefallen. Mhm. Reden wir wahrscheinlich von einer Aspiration, also dann, um ein Haar mal reinzunehmen, von der Hypoxie.
Ja.
Die einfach entsteht, weil zu wenig, also Hypoxie, zu wenig Sauerstoff, irgendwann ist nichts mehr da, um das Herz schlagen zu lassen und das macht dann eben einen Herz-Kreislauf-Stillstand und das ist durchaus eine Sache, die man sehr gut beseitigen kann. Ja. Da haben wir so coole Tools, Mägelzange, Laryngoskop und gucken, ob wir da die berühmt-berüchtigte Bockwurst finden.
Genau, Aspiration ist übrigens das Verschlucken von Fremdkörpern oder Fremden. Ja, genau. Nur für die, die das noch nicht verstanden haben.
Genau,
ne? Also weg von der Beatmung. Aspiration. Ja. Herrlich. Also das soll man immer machen. Haars und Hits, kriegst du sie noch alle zusammen? Jetzt bin ich gespannt.
Die Hypoxie war ja schon
einfach
mal. Das Haar von den Hits, glaube ich sogar. Mhm. Dann gibt es noch die vier Haars. Da ist zum Beispiel die Herzbeuteltamponade. Okay, ja. Das ist präklinisch echt schwierig, wenn man nicht gerade ein Sono-Gerät dabei hat.
Wenn man
ein
Sono hätte, genau.
Ja. Dann die Hypo- bzw. Hyperkaliämie.
Also kriegt man auch vor Ort schwer hin, außer vielleicht im EKG zu sehen nachher.
Wenn vielleicht ein ROSC ist, könnte man das im EKG erahnen, richtig. Dann haben wir noch die Hypo- oder Hyperthermie, aber in der Regel Hypothermie, also die Unterkühlung. Da auch wirklich auch eine häufige Ursache, gerade eben bei in den kalten Jahreszeiten, wenn man eben draußen aus Gründen bleibt, eingeschlafen ist oder eben einen Unfall hatte und bewusstlos wird. Und dann, verdammt.
Eins noch, wenn du ausblutest.
Hypovolemie, genau. Gott, oh Gott, oh Gott.
Die Hypovolemie, genau.
Richtig. Die Hypovolemie, also genau, zu wenig Volumen im Körper.
Genau, und dann kommen wir schon zu den Its von den Hits, ne? Das sind dann ja die Intoxikation zum Beispiel.
Sehr vielschichtig.
Genau, der Spannungspneumothorax, der ja auch dazu führen kann, eine Verschiebung des Herzens,
richtig,
wenn man drauf drückt und so weiter. Und die Thromboembolie.
Die Thromboembolie.
Thromboembolie, genau.
Also ganz subtil.
Der Herzinfarkt.
Herzinfarkt, genau. Schlaganfall. Genau. Alles Dinge, die sein könnten, um Herz-Kreislauf-Stillstand hervorzurufen. Oder Lungenembolie halt auch, ne?
Genau.
Macht auch mal sowas Fulminantes. Und ich kann mich, das war so eine der schönsten, in dem Sinne schönsten Reanimationen, die ich erlebt habe. Da kam ich als NEF hinterher und hab schon die Kollegen knien sehen. Der Kollege hat dann wirklich im Mundraum rumgepult, mir in den Rücken zugewandt und auf einmal flog die Mägelzange samt Schnitzel in meine Richtung.
Herrlich. Hier, Mike, falls du noch Hunger hast. Ja.
Und wirklich an meinem Kopf vorbei. Weil ich nicht mehr so weit weg war. Und dann haben die Kollegen noch 2-3 Mal gedrückt, einmal mit Beutel, mal Patient wieder da. Und wach und ansprechbar und voll orientiert. Ja. Und dann dachte ich, hast du mich gerade mit dem Schnitzel beworfen? Weil da war man auf einmal wieder gut drauf sofort. Ja, klar, ne? War man wirklich so richtig gut drauf, weil Ursache beseitigt und dann, das ist oft so, denn dass der Körper wirklich sagt, jupp, dann funktioniere ich auch bitte wieder. Ja. Aber dieser Move mit der Schnitzel fliegt in meine Richtung, das war schon beeindruckend.
Ist so. Ja, für uns, für euch, oh, das klingt jetzt hier im Podcast total einfach, easy, ne? Für uns ist das Problem natürlich immer die örtlichen Gegebenheiten. Die Patienten, die legen sich jetzt nicht in den größten Raum und haben dann ganz viel Platz um uns herum. Das heißt, wir müssen echt viel improvisieren, teilweise auch überlegen, ob wir einen Standort verlegen, um besser arbeiten zu kommen, überhaupt an den Patienten richtig ranzukommen. Das ist wirklich manchmal schwierig und auch Zeit, die vergeht.
Das sind Murphys Gesetze einfach auch, ne? Also man hat das ganz oft, erlebe ich jetzt in der Stadt noch häufiger als auf dem Land, dass die Schlafzimmer, da ist so Murphys Law, ist da quasi, die Betten sind ungefähr so groß wie der Raum des Schlafzimmers.
Ist so,
ja. Und auf dem Bett reanimieren ist nicht gut, weil man hat keine harte Unterlage. Das heißt, man muss den Patienten gegebenenfalls da erstmal rauskriegen.
Richtig.
Und auch das ist gar nicht so einfach, weil das Kopfende ist übrigens immer weg von der Tür.
Mhm.
So. Um da mal, genau, das sind so Murphys Gesetze. Das ist logisch.
Ja, und das macht es dann eben umso schwieriger. Dann noch die Morbiditäten der Patienten, also sprich die Vorerkrankungen. Mhm. Wie gut sie das Ganze geführt haben, ihre Vorerkrankung, also medikamentös eingestellt und was auch immer. Was waren so die letzten Probleme, die jemand hatte? Das sind alles so Informationen, die müssen wir während der Reanimation noch rausbekommen und machen uns das Leben noch schwieriger. Und dann die Lebens- oder die Wahrscheinlichkeit, eine Reanimation zu überleben, ist dann immer weiter geringer, je schlimmer diese Situation für uns als Rettungskräfte ist.
Richtig. Ja. Und nach einer gewissen Zeit, also man schaut immer, wie lange drücken wir schon. Haben wir schon, ja. Der Primär oder das, worauf man immer guckt, was man immer hofft, hat man eine EKG-Veränderung.
Ja.
In welche Richtung auch immer, weil dann zeigt das, okay, es gibt eine Veränderung des Patienten. Und dann wird auch weiter geschaut. Punkt 1, den man sich immer dann durch den Kopf gehen lässt, wenn erstmal alles soweit läuft, wie lange war die Hypoxiezeit? Das ist Punkt 1. Also war eine Leinreanimation, wurde sofort gefunden, sofort losgedrückt und so weiter. Dann kommen wir auch irgendwann, okay, wie lange drücken wir hier eigentlich schon? Was machen wir hier? Vorgeschichte des Patienten, Alter des Patienten, sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Weil man muss auch sagen, der absolute Großteil, zumindest meiner Reanimation, sind Frustran.
Mhm.
Ist so. Das ist so, weil irgendwann sagt der Körper, nee, jetzt war's das denn auch. Und ich finde, das ist der mitunter schwerste Punkt. Und das wird auch immer im Team entschieden. Das ist jetzt kein Alleingang des Notarztes, ja. Sondern es wird immer gesagt, hey, wie lange machen wir hier noch? Oder beenden wir es jetzt hier an dieser Stelle? Weil das ist immer, okay, wir hören jetzt auf und der Patient ist verstorben. Und das ist, egal wie alt der Patient ist, wie jung, mit welcher Vorgeschichte, es ist immer dieses wirklich fiese Gefühl, okay, wir entscheiden jetzt, das Leben des Patienten zu beenden, beziehungsweise jetzt mit den Maßnahmen aufzuhören und dadurch ist das Leben des Patienten beendet.
Ja.
Und das macht das schon immer so ein bisschen, ja, emotional, immer, ausnahmslos, natürlich, in jeder Situation. Und das ist ein absolut schwieriger Part. Trotz sämtlicher Fachkenntnisse, die man einbringen kann, ist das wirklich der Part, der immer am schwierigsten ist.
Man muss natürlich sagen, auch abhängig vom Alter des Patienten, also wenn ich wirklich eine sehr, sehr alte Person habe, ich rede jetzt hier wirklich von 99 und so weiter, muss man dann auch sagen, also fällt es mir emotional ein wenig leichter, auch loszulassen und zu sagen, okay, dann wir haben jetzt wirklich noch alles versucht, aber dann lassen wir sie jetzt gehen, dann ist das jetzt beendet. Ja. Als eben bei einer jungen Person, die wahrscheinlich noch nicht mehr erkrankt war, durch einen blöden Unfall, Zufall, einen Blödsinn vielleicht auch,
ja, genau,
hier reanimationspflichtig geworden ist und man sich so denkt, Mensch, das hätte verhindert werden können und wir versuchen es jetzt und hat auch gute Chancen gehabt, ne? Genau.
Richtig, ne? Aber es ist, also bei mir geht dann immer durch den Kopf, gerade wenn man jetzt in der Häuslichkeit ist, sind da noch Angehörige.
Mm, ja.
Das ist dann so für mich ein Dafürhalten, also bis jetzt ist es mir noch nicht passiert, dass ein Angehöriger sauer war, so hey, warum macht ihr nicht weiter, und sondern die haben es akzeptiert, ne? Also Trauerphasen könnte man jetzt auch auf der Brust. Und die haben es immer akzeptiert. Aber trotzdem ist der Schritt, zum Angehörigen zu gehen und sagen, leider hat es nicht geklappt. Es ist auch immer nochmal ein Schritt, den gut normalerweise der Notarzt macht. Aber ab und zu macht das auch mal einer von uns.
Ja.
Weil der Notarzt einfach noch beschäftigt ist oder noch.
Dann ist oft auf der Satz ist ja immer der gleiche, also mein Beileid, aber wir.
Das sage ich nicht.
Ne? Du hast kein Beileid? Also,
nee, weil ich kenne, netterweise, es gab eine Ausnahme, aber ich kenne die Menschen nicht, die reanimieren.
Okay, und dementsprechend.
Deswegen versuche ich da, die emotionale Distanz zu wahren.
Ja.
Ich sage, es tut mir leid.
Ja.
Okay. Das sage ich. Aber direkt eine Beileidsbekundung mache ich nicht, weil ich kenne die Leute nicht.
Ja.
Bin trotzdem empathisch und einfühlsam, ganz ohne Frage. Aber ich finde, eine Beileidsbekundung erwarte ich von Menschen, die mir nahestehen oder die dem Betroffenen nahestanden, näher standen, die man kannte vor allem.
Okay.
Also wusste, wie waren die drauf? was haben die, ne, wie war deren Leben und so weiter.
Spannend.
Und also das ist meine Einstellung dahinter.
Ja, okay, cool. Ja, würde ich mir mal merken, dass es dann doch eher auf einen, es tut uns leid, wir haben alles versucht, aber es sollte nicht, hat nicht geklappt.
Meine Beileidsbekundung interpretiere ich immer noch tiefgreifender und persönlicher.
Okay.
Und diese persönliche Nähe mag ein Eigenschutz sein, will ich nicht zulassen.
Okay. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal merken. Aber dann eben dann ne, ihre Mutter, ja, Papa, ja, na klar, Sohn, natürlich, Tochter ist leider verstorben. Ja,
volles genau. Programm Empathie, ohne Frage. Ich nehme auch in den Arm. Das mache ich
alles. Ja, alles, wenn man es möchte. Muss heute übrigens sich auch nicht aufzwingen.
Nein, wenn man es möchte. Ne? Also ganz oft ist auch denn so der erste Schritt, wenn das zum Beispiel, bitte macht es nicht, aber Raucher sind so, hey, gehen Sie mal auf den Balkon. Ja. Ich stelle mich dazu, wir können gerne reden, dann rauchen sie erstmal eine. Ja. Oder eben sowas. Also ich mache das alles mit. Aber wie gesagt, mit dem Wort Beileid halte ich mich ganz, ganz doll zurück.
Richtig. Ja, um es nur kurz zu machen, es gibt dann noch, du hattest ja die Ursache gesagt, jetzt mit den Haars und Hits, wir hatten ja noch die Traumareha, die würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Ne? Mhm. Aber hier ist natürlich der Fokus auf das Trauma an sich und da hätten wir ja zum Beispiel den Spannungs- oder auch Hämatothorax, der natürlich auch entlastet werden muss und hast du nicht gesehen.
Oder also die Hypovolemie,
die eben mit dazu kommt, wo man dann eben nicht erst anfängt zu reanimieren, sondern tatsächlich erst die Ursache, nämlich das Trauma, versucht zu verhindern. Also Tourniquet anlegen, Beckenschlinge anlegen, Thorax, Entlastungspunktion machen, eventuell auch wie heißt es?
Drainage legen,
danke. Mir fiel das Wort Drainage gerade nicht ein. Genau, dass das mit dazu kommt, bevor man macht. Natürlich, je mehr Leute man ist, desto eher kann man dann auch wahrscheinlich auch mit der Reanimation beginnen. Aber wenn man kein Blut mehr hat, um irgendwelchen Sauerstoff zu transportieren, dann braucht man auch nicht reanimieren. Ganz böse gesagt.
Ja, natürlich.
Ja.
Wir haben jetzt leider Gottes kein Blut parat.
Können keinen Druck aufbauen, weil wir keine Flüssigkeit mehr da haben.
Wow. Auch da war ja immer noch der Versuch mit den kolloidalen Infusionen. Das ist nochmal was anderes als diese normale Ionosteril. Das,
also Häs meinst du?
Eine Häs, genau. Das ist quasi eine volumenträgernde Infusionslösung. Aber auch die hat ihre Grenzen. Denn wenn wirklich kein Blut, wenn das wirklich ins Becken oder ins Abdomen komplett, also in den Bauch komplett eingeblutet ist, kann ich jetzt nur mit einer Infusion keinen Blutersatz spielen.
Genau. Noch eine Sache ist zum Beispiel das Ertrinken, vor allen Dingen in kaltem Wasser und so weiter. Wenn also der Körper sehr, sehr schnell runtergekühlt wurde, dann haben die Menschen eine höhere Überlebenschance, auch wenn die Zeit länger ist. Und wir reden hier teilweise von mehr als 15, 20, 30, 40, sogar 45 Minuten auch schon erlebt, wo Menschen ohne weite bleibenden Schäden dann wirklich ins Krankenhaus gekommen sind. Aber auch hier wird die Reanimation dann oft erstmal nur gedrückt. Es wird bei, ich glaube, unter 32 Grad auch gar kein Medikament und ähnliches gegeben. Da wird einfach nur durchgedrückt und man hat auch die Möglichkeit am Strand gerade hier auch kurze Reanimationspausen zu machen, um einen Transport meinetwegen auch etappenweise zum Rettungswagen hinzubekommen. Das kann man da machen. Unter 32 Grad ist das durchaus möglich.
Die haben ein gutes Outcome sogar.
Ja, genau.
Wenn das klappt, wenn die Reanimation erfolgreich wird. Genau, also entweder keine Medikamentengabe, dann gibt es ein Intervall in der Temperatur, die man dann streng kontrollieren muss, wo man dann nur die Hälfte, also die halbe Dosierung gibt.
Genau.
Und dann eben voll dosiert.
Fragt man sich, warum macht man es eigentlich nicht? Ihr spritzt jetzt hier ein Medikament rein, sagen wir mal in der vollen Dosis beispielsweise. Das macht ihr jetzt alle 2 Minuten, weil ist ja so angefordert ungefähr. Ja, doch. Genau, also Adrenalin. So, jetzt wird der Körper irgendwann...
Alle 3 bis 5 ist okay.
Ja, wir haben es immer nach der Defibrillation. Und
ja, kommt ja hin.
Kommt ja hin, 3 bis 5 Minuten, na gut. Auf jeden Fall haut er das jetzt immer rein in diese kollabierte Vene, also er ist ja zentralisiert. Mhm. So, dann taut er jetzt ein bisschen auf, in Anführungsstrichen, also er wärmt sich auf, der Blutfluss in der Extremität, wo ihr andauernd reingespritzt habt, kommt langsam wieder in Wallung und jetzt kommt der ganze Bolus von, sagen wir mal, 5 Milligramm Adrenalin, also 5 eurer Gaben, auf einmal im Herzen an, ihr kommt plötzlich in Kammerflimmern, was auch immer.
Ja.
Und es wirkt einfach viel zu stark, das Medikament. Ne? Das ist die Befürchtung dabei und deswegen dahingehend bitte immer ein bisschen aufpassen. Mehr Reanimation als Medikation.
Ne? Genau.
Ja, Mikey. So, jetzt wollen wir dich an deinem Geburtstag gar nicht länger aufhalten. Ihr könnt natürlich eure Erfahrungen auch immer mitteilen, info@retterview.de oder unsere Telefonnummer, die auch nochmal unten in den Shownotes drin steht. Haut da gerne immer mal ein paar Kommentare raus, teilt unseren Podcast auch sehr gerne immer auf den sozialen Medien. Findet ihr übrigens auf Apple Music, auf Spotify, auf Amazon Music, auf Deezer, wo auch überall. Ich glaube sogar auf Google Podcasts ist es zu finden und ab und zu auch mal in Videos, je nachdem wie schnell wir sie geschnitten bekommen, dann auch auf unserem YouTube-Kanal.
Ja, und ganz kurze Anmerkung, wir haben auf unsere First Responder-Einleitungsfolge so irre viel Feedback von euch bekommen.
Ja.
Also in jeder Art und Weise und das motiviert uns, da weiter nachzuhaken, da weiter reinzugehen, die Nummer, Kontakte aufzubauen. Wir haben ja schon ein paar Kontakte, die wir jetzt unbedingt mal etwas erhöhen wollen, ja, etwas intensivieren wollen. Und das wird spannend, das bleibt spannend. Das ist sowohl wirklich von hier funktioniert gar nichts bis, ey, es gibt Bereiche, da funktioniert es echt gut. Hm. Also von daher, wir freuen uns über jede Rückmeldung. Und genau, ich würde sagen, ich schau mal, wir haben heute tolles Wetter. Ja. Ich habe heute blöderweise auch noch mal einen kleinen Sporttest vor mir.
Toll, super zu deinem Geburtstag, ey. Du bist ja ein Planer durch hier.
Irgendwas ist immer. Und Chris, wir sehen uns frühestens auf der Straße.
Ist so. Oder eben dann wieder hier im Studio zum Podcast.
Wieder hier im Studio zum Podcast. Habt eine tolle Woche, genießt die Zeit, bleibt gesund und fit. Bis bald.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.